Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Ellen Hering. Das portugiesische Wort Gripinha hat internationale Karriere gemacht. Es heißt so viel wie kleine Grippe auf Deutsch. So hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Gefahr des Coronavirus verharmlost. Das war im März. Mit dem heutigen Tag, dem 28. Mai 2020, hat Brasilien den traurigen Rekord von 400.000 Infizierten gebrochen und 25.000 Toten. Nach den USA ist es das Land mit der höchsten Infektionsrate und die Dunkelziffer, die dürfte viel höher sein. Jair Bolsonaro hält es nach wie vor nicht für notwendig, die wirtschaftliche Aktivität in Brasilien herunterzufahren und Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen. Im Gegenteil. Die Gouverneure, die dies für richtig halten und anordnen, die beschimpft er übelst. Und Schönheitssalons und Fitnessstudios wurden gerade zu systemrelevanten Wirtschaftszweigen erklärt und dürfen öffnen. Ivo Marucek fasst zusammen, wie es in Brasilien so weit kommen konnte, wie es jetzt ist.
Südamerika ist ein neues Epizentrum der Krankheit geworden. In vielen Ländern steigen die Fallzahlen stark an, aber am stärksten ist jetzt Brasilien betroffen, stellt Michael Ryan fest, der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation WHO. Brasilien ist mittlerweile weltweit das Land mit der zweithöchsten Zahl an Covid-19-Fällen. Tote werden in einigen Städten in Massengräbern bestattet, die Krankenhäuser sind längst überfüllt und Menschen sterben, weil es keine Intensivbetten mehr gibt. Ich habe schon keine Tränen mehr, weil wir so viel geweint haben. Meine Großmutter ist gestorben, weil es kein Beatmungsgerät mehr für sie gab. Hätte es auf der Station noch ein Beatmungsgerät gegeben, dann hätte sie überlebt. In diesen Tagen hat Brasilien die Zahl von 400.000 Infizierten und von 25.000 Toten überschritten, was Brasiliens Präsidenten aber nicht sonderlich beeindruckt. Jair Bolsonaro hält nach wie vor an seiner Haltung fest, diese Pandemie sei doch nur eine Grippesinha, eine kleine Grippe, gegen die man nichts machen könne, aber auch nichts unternehmen müsse. Na und, was soll ich da machen? Ich heiße zwar Messias, aber Wunder kann ich auch nicht bewirken. Das ist das perfekte Szenario und von der Presse noch hochgespielt, um eine echte Hysterie auszulösen, die sich im ganzen Land verbreitet. Seine Strategie besteht immer noch darin, auf das Malaria-Medikament Chloroquin zu setzen, beziehungsweise auf den Wirkstoff Hydroxychloroquin. Dass Studien abgebrochen werden mussten, weil Chloroquin zu viele gefährliche Nebenwirkungen mit sich brachte, interessiert ihn nicht. Bolsonaro setzte durch, dass Chloroquin in die Leitlinien für Brasiliens öffentliche Krankenhäuser aufgenommen wurde, auch wenn deswegen der neue Gesundheitsminister nach nur 4 Wochen das Handtuch warf. Jetzt leitet ein Armeegeneral das Gesundheitsministerium. Was gegen Covid-19 hilft, das ist für Bolsonaro keine Frage der Wissenschaft, sondern der Ideologie. Und das findet er sogar noch lustig. Ich sag's mal höflich, wer rechts ist, der nimmt Chloroquin, wer links ist, der soll Limo trinken. Eine Frage der politischen Ideologie und des Glaubens. Denn nicht nur stramm rechtsdenkende Brasilianer stehen nach wie vor treu hinter Bolsonaro, sondern auch die Evangelikalen, also die einflussreichen, fundamentalistisch-konservativen Freikirchen. Ihre Gläubigen stehen immer wieder vor dem Präsidentenpalast von Brasilia und skandieren: Chloroquin, Chloroquin, du wirst mich heilen im Namen Jesu. Seit an Seit mit ihnen Menschen, die offen einen Militärputsch fordern. Dabei sitzt das Militär, dank Bolsonaros Personalpolitik, längst an den Schaltstellen der Macht. Deswegen stehen die Chancen auch schlecht, den Präsidenten loszuwerden. Seine Umfragewerte sinken zwar und mittlerweile wurden 32 Absetzungsanträge gegen ihn eingereicht, doch bis jetzt kann er sich auf 3 Gruppen verlassen. Auf das Militär, auf die Evangelikalen und ihren mächtigen politischen Arm und auf die Wirtschaftslobby, vor allem das Agrobusiness. Und so lässt sich wohl auch erklären, warum der Präsident so vehement gegen alle Gouverneure wettert, die die Pandemie mit Abstandsregeln und Kontaktsperren bremsen wollen. Einige Gouverneure vernichten Brasiliens Arbeitsplätze und diese Krise ist viel schlimmer als alles, was das Coronavirus in Brasilien anrichten könnte. Dabei breitet sich das Virus immer schneller aus. Von den Vierteln der Reichen, die sich Fernreisen leisten können, ist es auf die Favelas übergesprungen, die Elendsviertel, in denen Isolierung und Hygiene kaum einzuhalten sind, weil die Menschen dicht gedrängt wohnen und auf ihre Gelegenheitsjobs angewiesen sind. Viele versuchen trotzdem, sich zu schützen. Das ist mehr als eine kleine Grippe. Gegen Grippe kann man sich ja impfen lassen, aber gegen das, da gibt es ja nichts. Deshalb geht man dem Virus besser aus dem Weg, sagt dieser Mann in Villa Cruzeiro, einer Favela in Rio de Janeiro. In seinem Teil der Favela, oben auf einem Hügel, versucht man, sich wenigstens von den anderen Stadtteilen abzuschotten. Das funktioniert aber nur, weil hier Lebensmittelpakete ankommen. Banken bezahlen die Pakete, freiwillige Helfer wie Eduardo verteilen sie. Dort unterhalb der Hügel gibt es leider sehr viele Fälle. Wir haben viele Leute verloren, denn dort hält man keinen Abstand, so wie hier. Die Behörden dort haben nicht auf die Pandemie reagiert. Die Geschäfte sind alle offen und es gibt kaum Leute mit Maske. Denn die Behörden kümmern sich bisher überhaupt nicht um die Bevölkerung. Wir haben Dutzende Freunde dort verloren. Und nicht nur in den Favelas, sondern auch in den entlegensten Teilen des Amazonasgebiets ist das Virus inzwischen angekommen. Dort, wo die Menschen tagelang zum nächsten Krankenhaus unterwegs wären, sind die Fallzahlen am höchsten. Viele indigene Stämme haben sich tief in die Wälder zurückgezogen, weil sie Angst haben, dass weiße Eindringlinge die Seuche einschleppen. Der Arzt Lucas Albertoni hat lange Indigene für den staatlichen Gesundheitsdienst betreut. Solange man die Isolierung aufrechterhält, sind sie sicher. Aber es darf keinerlei Einmischung in ihren Gebieten geben durch Eindringlinge wie Goldsucher oder Holzfäller, die sie übrigens auch mit anderen Krankheiten anstecken könnten, die genauso gefährlich für sie sind. Doch tatsächlich nimmt die Zahl der Eindringlinge in die Naturschutzgebiete und in die Reservate der Indigenen noch zu. Die Abholzung im Amazonasgebiet schreitet immer schneller voran. Von Januar bis April wurden 55% mehr Waldflächen gerodet als im Vorjahr. Eine Entwicklung, die schon vor Corona eingesetzt hatte. Doch die Regierung Bolsonaro will tatsächlich die Pandemie ausnutzen, um Umweltauflagen und Regeln aufzuweichen oder abzuschaffen. Jedenfalls hat Umweltminister Ricardo Salles das in einer Kabinettssitzung explizit gesagt. Die Gelegenheit, die wir haben, da die Presse uns gerade eine Verschnaufpause gibt, sollten wir jetzt nutzen, um die Reformen durchzuführen, für die wir keine Gesetzesänderung brauchen. Das meiste davon können wir durch einfache Verordnungen der Ministerien umsetzen. Wir haben gerade Ruhe, da die Presse ja nur über Covid-19 redet. Und deshalb sollten wir jetzt die Rinderherde durchwinken und die ganzen Regeln ändern und die Normen vereinfachen. Tatsächlich bringt Bolsonaro die Brasilianer also nicht nur durch schlechtes oder fehlendes Krisenmanagement in Gefahr. Er und seine Hintersassen versuchen, die Krise auszunutzen, um eigene Interessen voranzubringen.
Ivo Marocek hat hier die Lage in Brasilien zusammengefasst. Und gerade macht dieses besagte Video einer Kabinettssitzung in Brasilien Furore. Den Umweltminister haben wir gerade daraus gehört. In eben diesem Video bezeichnet Bolsonaro die Gouverneure, die in ihren Bundesländern Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchsetzen, als ein Stück Scheiße. Das darf ich jetzt hier mal so sagen, denn es ist ein Zitat und dieses Zitat kennt wohl inzwischen jeder in Brasilien. Tiag Brüwiller ist Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Brasilien. Er hat zurzeit dank Bolsonaros Politik viel Arbeit, können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen, aber trotzdem ist er jetzt mit uns verbunden. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr Brüwiller, Sie leben in Sao Paulo und das ist nicht nur eine riesige Stadt, sondern auch ein Bundesstaat, in dem der Gouverneur sich gegen die Regierungspolitik stellt. Wie sieht jetzt der Alltag bei Ihnen aus?
Ja, mein persönlicher Alltag, an dem hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert. Ich hatte ja schon immer mein Homeoffice hier zu Hause. Wir sind auch in einer vergleichsweise sehr privilegierten Situation. Wir haben anständige Wohnverhältnisse, wir können auch mal vor die Türe und wir haben Internet und wir haben vor allem die Möglichkeit, weiterhin unser Gehalt zu kriegen, was eben ganz viele Brasilianer nicht haben.
Und so ganz allgemein in der Stadt?
Hier ist alles zu, also es ist kein Lockdown. Aber eine Quarantäne, die sehr weit reicht, die Einkaufszentren sind zu, die meisten Läden sind zu. Es wurde alles auf die essentiellen Dienstleistungen runtergefahren. Die Schulen sind natürlich auch zu. Jetzt im Juni soll eine erste ganz vorsichtige Öffnung wieder stattfinden. Der Gouverneur geht das aber ganz seriös an. Dem liegen Berechnungen und Prognosen zugrunde. Er will das Risiko vermeiden, aber er weiß natürlich auch, dass politisch der Druck steigt, da ein bisschen aufzumachen.
Wie hat denn der Gouverneur jetzt auf diese Beschimpfungen von Bolsonaro reagiert?
Das war ja auch nicht die erste Aggression eigentlich, der sich die Gouverneure ausgesetzt sahen. Eigentlich schon von Beginn der Krise an schießt Bolsonaro gegen alle, die sich ihm entgegenstellen. João Doria, der Gouverneur von São Paulo, bleibt gelassen. Er weiß auch, dass er in einer Machtposition steht. São Paulo ist mit Abstand der wirtschaftlich wichtigste Bundesstaat Brasiliens.
Wer hat denn eigentlich dieses entlarvende Video überhaupt aufgenommen?
Das war Bolsonaro selbst eigentlich. Er lässt sich ja bei jeder Gelegenheit filmen. Er hat auch diese Sitzung aufnehmen lassen, um daraus dann Schnipsel zu verwenden zu eigenen Zwecken, zur Propaganda, für PR. Man wusste, dass diese Aufnahmen existierten, und das Gericht hat dann diese Aufnahmen beschlagnahmen lassen sozusagen.
Also das Gericht hat die Veröffentlichung angeordnet quasi.
Genau.
Bolsonaro steht jetzt unter erheblichem Druck. International schüttelt man allgemein den Kopf über den Kurs. Wie kommt er denn nun bei den Brasilianern an?
Er hat einen harten Kern an Anhängern. Bei der letzten Umfrage, die stammt aus April, waren das ein bisschen mehr als 30%, was eigentlich sehr erstaunlich ist. Man muss aber auch bei dieser Anhängerschaft unterscheiden. Also da gibt es die, die ihn gewählt haben, die nach wie vor zu ihrer Stimme stehen, sagen wir jetzt mal. Und es gibt auch einen ganz harten Kern, der geschehe, was wolle, zu Bolsonaro hält. Und das sind dann auch wirklich auch fanatische Anhänger, die eben auch bis hin zu antidemokratischen Parolen äußern.
Gerade ist ja auch der zweite Gesundheitsminister gegangen, das haben wir eben in dem Beitrag gehört. Der war nur 4 Wochen im Amt und eigentlich auch ein bekennender Bolsonaro-Anhänger. Aber der Mann ist Onkologe und der wollte den Empfehlungen Bolsonaros nicht nachkommen, ein Malariamittel gegen Corona zu empfehlen. Wahrscheinlich hätte er damit auch seine medizinische Karriere ruiniert, schätze ich jetzt mal so. Aber Ergebnis ist, jetzt leitet ein General das Gesundheitsressort. Macht es den Menschen keine Angst?
Nee, wahrscheinlich viele nicht. Er ist ja auch nicht der einzige Militär, der in dieser Regierung sitzt. Da sind ja diverse Minister, der Bergbau- und Energieminister, der Infrastrukturminister, der Vizepräsident. Das sind alles Generäle der Reserve. Auch die ganze Regierung, der Staatsapparat, in Staatsbetrieben auch, da sitzen hunderte Leute aus dem Militär. Das ist so ein bisschen eine undurchsichtige Sache. Man weiß nicht, wie die ticken, wo die hinwollen, was sie vorhaben. Das ist so ein bisschen ein Mysterium, das über dieser Regierung liegt.
Die Bilder aus Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, haben in Europa Entsetzen ausgelöst. Da wurden Massengräber ausgehoben und Leichen übereinander gestapelt. Schrecklich. Wurden diese Bilder eigentlich auch in Brasilien gezeigt?
Ja, also diese Bilder werden hier auch schonungslos gezeigt, besonders auch von einem Teil der Presse, die sehr Bolsonaro-kritisch ist. Die zeigen diese Bilder schonungslos. Die Reaktion drauf, die sind, viele können es fast nicht mehr sehen. Die Anhänger von Bolsonaro, die werfen den Medien auch vor, eine Kampagne zu führen gegen Bolsonaro, die darauf abziele, ihn von der Macht zu drängen.
Bolsonaro will ja weiter an seinem Kurs festhalten, und zwar gilt es nicht nur für Corona, sondern auch für den Regenwald. Im Schatten der Krise wird weiter abgeholzt. Der Umweltminister will es so, das haben wir gerade vorher in dem Beitrag gehört, das hat er in diesem besagten Video auch so kundgetan. Jetzt gibt es in Europa die ersten Warnungen: Wenn weiter abgeholzt wird, boykottieren wir brasilianische Waren. Das sagen große Supermarktketten. Hat Bolsonaro darauf schon reagiert?
Bisher noch nicht. Amazonien ist jetzt auch nicht das Thema mit der höchsten Priorität in der Regierung. Die politischen Grabenkämpfe bestimmen im Moment das politische Geschehen hier. Aber wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, als die ganze Welt nach Brasilien blickte, wenn Druck auf die Agrarwirtschaft beispielsweise ausgeübt wird, die mächtige Agrarwirtschaft, dann kommt das auch früher oder später bei der Regierung an und das bleibt nicht ohne Folgen. Und was der Umweltminister gesagt hat, das ist ja teilweise auch schon im Gang. Also da gibt es Gesetzesprojekte, um beispielsweise illegal besetztes Land in Amazonien zu legalisieren. Weiterhin kursiert da ein Gesetzesprojekt, um wirtschaftliche Aktivitäten in Indianerreservaten zu legalisieren, zum Beispiel Bergbau und so weiter. Ja, also das Bestreben ist nicht, den Wald zu schützen, sondern ihn wirtschaftlich zu nutzen. Das ist offensichtlich.
Bolsonaro hat ja noch andere Sorgen. Es gibt den Verdacht, dass er sich unzulässig in die Stellenbesetzung bei der Bundespolizei eingemischt hat. Das könnte Folgen haben. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also das war ja der Grund, weshalb auch dieses Video dieser Kabinettssitzung veröffentlicht wurde. Und der Vorwurf stammt vom im April zurückgetretenen früheren Justizminister, dem Antikorruptionsrichter, muss man sagen, Sergio Moro. Der hat Bolsonaro vorgeworfen, Einfluss auf die Bundespolizei nehmen zu wollen, aus persönlichen und politischen Motiven. Dahinter stehen vermutlich Ermittlungen, die laufen gegen eine Gruppe, die Fake News und Hetzkampagnen in den sozialen Netzwerken verbreitet und der auch seinen Sohn Carlos Bolsonaro angehören soll.
Und kann das möglicherweise zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen?
Genau, es liegen 3 Dutzend Anträge vor. Ein Absetzungsverfahren ist natürlich immer eine politische Frage auch. Und dann natürlich auch eine Frage, wie ist die Stimmung im Land? Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Wie ist die Stimmung im Volk? Hat Bolsonaro oder hat der Präsident ganz allgemein noch Rückhalt im Volk? Weil ja schlussendlich der Kongress über dieses Absetzungsverfahren bestimmen wird. Die Chancen für ein Absetzungsverfahren werden derzeit sehr gering eingeschätzt, weil eben diese Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, um Bolsonaro abzusetzen, jetzt aus politischer Sicht. Brasilien ist mitten in einer politischen Krise angelangt. Es ist eine dreifache Krise eigentlich. Also die Gesundheitskrise, die wirtschaftliche Krise, die hier auch sehr schwerwiegend sein wird. Und obendrauf die politische Krise, ein Kampf der Gewalten sozusagen.
Dirk Brüwüller in Sao Paulo, danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön.
Gern geschehen. Vielen Dank. Tschüss.
Brasilien, das war unser Thema heute. Und Brasilien geht durch wirklich schwierige Zeiten. Das darf man wohl so sagen. Ich bin Ellen Hering. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.